Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Bei den Vereinten Nationen war er heute der wohl wichtigste Gast und ein willkommener dazu, allein schon, weil sein Name nicht Donald Trump lautet. Anders als sein Vorgänger beschwor Joe Biden bei seinem ersten Auftritt als US-Präsident heute vor der UN-Generalversammlung das, was dieses internationale Bündnis ausmacht: vereint zu handeln, nicht gegen, sondern miteinander. Diese Worte hört der Rest der Welt nur allzu gern, allein nicht alle schenken ihnen Glauben. Nach dem unkoordinierten Abzug aus Afghanistan sind nicht nur die Deutschen irritiert und nach einem geplatzten Handelsgeschäft fühlen sich die Franzosen gar hintergangen. Über Joe Bidens neuen Blick auf die Welt und Verbündete in fragilen Zeiten, Herr Ribert Roth.
Testen und impfen im Bus vor dem UNO-Hauptgebäude. Die Sorge ist groß, die UN-Woche könnte zur Verbreitung des Virus beitragen. Etwa 100 Staats- und Regierungschefs sind angereist, plus deren Delegation. Top-Themen sind Klimawandel, Afghanistan und die Pandemie. Vor jeder Rede wird erst einmal das Pult desinfiziert. Joe Biden erteilt bei seinem ersten Auftritt als US-Präsident vor der UN der America-First-Politik seines Vorgängers Trump eine Absage, Dialog statt Alleingänge. Biden setzt auf internationale Zusammenarbeit, wohl auch mit Blick auf den Rivalen China, den er namentlich nicht erwähnt. Wir suchen keinen neuen Kalten Krieg oder eine Welt, die in starre Blöcke geteilt ist. Die USA ist bereit, mit jeder Nation zusammenzuarbeiten, die friedliche Lösungen für gemeinsame Herausforderungen sucht, auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben. Die Welt, so sieht es nicht nur der US-Präsident bei der Generaldebatte, müsse schnell umdenken. Wir werden bei all den großen Herausforderungen unserer Zeit wie Covid, Klima, Frieden und Sicherheit und Menschenrechte zusammen mit unseren Verbündeten und Partnern eine führende Rolle übernehmen. Zuletzt hatte Bidens Kurs beim Afghanistan-Abzug wie auch beim Atomboot-Deal für Wirbel gesorgt bei vielen Verbündeten. Australien hatte letzte Woche ein milliardenschweres U-Boot-Geschäft mit Frankreich platzen lassen und möchte nun, zum Ärger von Präsident Macron, amerikanische Atom-U-Boote anschaffen. In seiner Rede erwähnte Biden den Streit mit Frankreich nicht einmal, das Verhältnis sei großartig. Das sehen die Franzosen ganz anders und bekommen Unterstützung von den Europäern.
Ich kann den Ärger unserer französischen Freundinnen und Freunde gut verstehen. Das, was dort entschieden worden ist und die Art und Weise, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist, ist irritierend. Und es ist ernüchternd, nicht nur für Frankreich.
Der chinesische Präsident geht auf den U-Boot-Deal nicht ein. In seiner Videobotschaft kritisiert er den Einsatz in Afghanistan, ohne die USA beim Namen zu nennen. Jüngste Entwicklungen auf der internationalen Bühne zeigen wieder einmal, dass militärisches Eingreifen von außen, sogenannte Demokratisierungsprozesse, nichts außer Leiden bringen. Die Generaldebatte eröffnet hatte UN-Generalsekretär Guterres, und zwar mit einem dramatischen Appell an die Weltgemeinschaft. Wir stehen vor einer Kaskade von Krisen unserer Zeit. Die Pandemie hat eklatante Ungleichheiten extrem vergrößert. Die Klimakrise prügelt auf den Planeten ein. Den Weckruf des UN-Generalsekretärs haben heute alle gehört. Offen bleibt, wie viele Staaten jetzt handeln werden nach der Generaldebatte in New York.
Christiane Meyer ist unsere Korrespondentin in New York. Christiane, eigentlich sollte der französische Präsident Macron heute auch sprechen in der Generalversammlung, aber nun ist er gar nicht gekommen. Wie ist das zu verstehen?
Tja, wie ist das zu verstehen? Er hat abgesagt und er fand es noch nicht mal wert, eine Videobotschaft zu schicken, was andere getan haben, zum Beispiel der chinesische Präsident oder auch der russische. Es war auch so, dass während der Rede von Präsident Biden nicht mal der Botschafter anwesend war, schon gar nicht der Außenminister, der ja hier in New York ist. Also die Botschaft ist schon klar, Frankreich sieht sich düpiert, die Atommacht schmollt und lässt das jetzt wirklich jeden wissen, ganz ohne Zweifel. Man ist eben ernüchtert und irritiert, wie es der deutsche Außenminister gesagt hat, aber Le Drian, der französische Außenminister, sagte auch, er würde sich gar nicht erst mit seinem Kollegen, dem amerikanischen Außenminister Blinken, treffen, man würde sich möglicherweise unter Umständen mal auf dem Korridor begegnen. Und vorher hatte er auch noch gesagt, also Biden, und das war grenzt schon an eine Beleidigung, sei wie Trump ohne Tweets.
Mhm. Was folgt denn daraus nach all diesen Verstimmungen? Welche Lehren sollten die Europäer daraus ziehen, was Biden heute gesagt hat?
Ja, die Lehre, die daraus gezogen wird, aber zumindest theoretisch daraus gezogen wird, ist, dass man eben sich nicht komplett von Amerika abhängig machen kann, sondern man hört immer wieder im Hintergrund die Stimmen, die sagen, Europa muss das jetzt mal alleine auf die Reihe kriegen, muss selber sehen, wo es sicherheitspolitisch steht und wie es sich auch mit seinen eigenen Vorstellungen durchsetzen kann. Dass das nicht so einfach ist, sieht man spätestens dann, wenn man weiß, wie verwoben das alles ist. Morgen zum Beispiel sollte ein Außenministertreffen stattfinden zwischen den USA, Großbritannien, Deutschland und Frankreich. Die Franzosen haben das abgesagt, dann haben die Deutschen das auch abgesagt. Und da sieht man schon, man blockiert sich da selber und muss wahrscheinlich dann am Ende doch mal zu dem Ergebnis kommen, dass man sich in irgendeiner Form einigen muss, um überhaupt bestehen zu können. Die zweite große Frage ist China. Der Ansatz gegenüber China, den kann Europa niemals alleine durchhalten, auch wenn der europäische Ansatz sich von dem amerikanischen unterscheidet. Die Amerikaner setzen auf militärische Abschreckung, die Europäer nicht so sehr. Man muss sich irgendwie zusammenraufen, aber da ist noch, glaube ich, ein langer Erkenntnisprozess gegeben. Da muss man eben mal zu dem Schluss kommen, dass man als Europa nicht über die gleichen Fähigkeiten verfügt wie Amerika und wahrscheinlich auf lange Sicht Schmollen auch nicht mehr hilft, sondern wir müssen reden. Das ist die Lehre.
Danke, Christiane Meyer nach New York. Und warum es knirscht in den Vereinten Nationen und warum sie trotzdem so wichtig sind. Die Meinung von Isabel Shayani vom Westdeutschen Rundfunk.
Wenn die Staatsoberhäupter einmal im Jahr vor die UN-Generalversammlung treten, dann interessiert man sich hier in Deutschland einen kleinen Moment lang für die Vereinten Nationen. Die Begeisterung ist so mäßig. Was machen die da schon? Sicherheitsrat? Das ist doch wie so ein Club der toten Richter. Stimmt? Und stimmt komplett gar nicht. Ja, der UN-Sicherheitsrat ist bei Konflikten, bei denen ein ständiges Mitglied selber Interessen hat, wie gelähmt. Und ja, wenn der UN-Generalsekretär seine Stimme erhebt, da wird er kaum wahrgenommen. Und ja, die Bedeutung der Vereinten Nationen wird durch Autokraten à la Trump, Putin, Erdogan maximal geschwächt, weil sie nicht auf den Multilateralismus setzen. Und dann kürzten die USA auch noch hohe Summen für die UN und schwächten sie zusätzlich. Das scheint jetzt Vergangenheit zu sein. Heute kündigte US-Präsident Biden an, wir sitzen wieder am Tisch und vor allem zahlen die USA auch wieder mehr. Die UN werden zu Unrecht gering geschätzt. Achtung, jetzt kommt die Gegenrede. Nur hier versuchen 193 Staaten, Menschheitsanliegen zu lösen. Wo sonst verpflichten sich 180 Staaten, Erderwärmung zu begrenzen? Wo sonst versucht man zumindest, Impfstoff gegen Corona gerecht zu verteilen? Und wo spricht man sonst darüber, wie man Vertriebene und Flüchtlinge behandeln sollte? Das sind Menschheitsanliegen, nicht einfach zu lösen. Da sind die UN überhaupt nicht perfekt, aber alternativlos. Vielleicht klingt's naiv, wenn man an so eine Idee von einem Verbund der Staaten glaubt, dass die Erde wie ein Land ist und alle Menschen seine Bürger. Bei den UN versucht man es. Und wenn Deutschland dabei einer der wichtigsten Beitragszahler ist, dann können wir gerne stolz sein.
Die Meinung von Isabel Shayani. Die Strafverfolger können kaum glauben, dass der Mann, der hier in einer Tankstelle in Rheinland-Pfalz einen Kassierer erschoss, dieses Verbrechen nur begangen haben will, weil er eine Maske tragen sollte. Das klingt unvorstellbar und doch deuten Indizien darauf hin, dass es so gewesen sein könnte. Dass es in dieser Szene der Corona-Leugner und sogenannten Querdenker Gewalt gibt, das wissen wir. Schon häufig wurden auf den Demos Polizistinnen und Reporter angegriffen. Doch nun ist zum ersten Mal ein Mensch getötet worden. Johanna Wahl.
Der Tatort ist zu einem Ort des Gedenkens geworden. Hier in dieser Tankstelle musste ein junger Mann offenbar sterben, weil er einen Kunden auf die Maskenpflicht hinwies. Trauer und Fassungslosigkeit in Ida Oberstein.
Es ist unbegreiflich. Es ist schlimm. Ganz schlimm.
Es ist vorsätzlicher Mord gewesen, wegen einer Lappalie, nur weil wir halt einfach geltende Maßnahmen haben, an die man sich zu halten hat.
Der 49-jährige Verdächtige hat die Tat bereits gestanden.
Zu dem Motiv gab er an, dass ihn die Situation der Corona-Pandemie stark belaste. Er habe sich von dieser Situation immer weiter in die Ecke gedrängt gefühlt und jetzt keinen anderen Ausweg gesehen, als ein Zeichen zu setzen. Dabei schien ihm auch das Opfer verantwortlich für die Gesamtsituation, da es die Regeln durchgesetzt habe.
Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich die Tat wie folgt abgespielt. Samstagabend kam es zum Streit in der Tankstelle, weil der junge Kassierer den Tatverdächtigen auf die Einhaltung der Maskenpflicht hinwies. Später sei der Verdächtige dann mit einer Waffe zurückgekehrt. Nach erneutem Streit soll er das Opfer mit einem gezielten Schuss in den Kopf getötet haben. Bis zur Tat war der Mann der Polizei nicht aufgefallen. Aus Ermittlerkreisen heißt es, er habe sich über Theorien der Corona-Leugner informiert. Zwar sind die genauen Hintergründe im konkreten Fall von Ida Oberstein noch unklar, Experten warnen aber schon länger vor einer Radikalisierung im verschwörungsideologischen Milieu.
Diese Szene ist schon länger sehr radikal und spricht schon lange von Tribunalen, von einem Systemumsturz. Dass irgendwann das Menschen zur Handlung ermutigt, ist leider nicht überraschend. Insofern gehe ich schon davon aus, dass die Szene radikaler wird und dass es eben noch nicht vorbei ist und dass man sich damit gut auseinandersetzen muss.
Immer wieder kommt es seit Beginn der Pandemie zu Auseinandersetzungen wegen der Durchsetzung der Maskenpflicht, zum Beispiel in Bus und Bahn. Oder wie hier in einem Geschäft.
Von dieser Person hier werde ich genötigt, eine Maske zu tragen und das Haus zu verlassen. Diskriminierung, Nötigung.
Verfassungsschützer beobachten seit längerem fließende Übergänge zwischen Menschen, die Corona-Maßnahmen ablehnen, Verschwörungstheoretikern und der rechten Szene.
Es zeigt sich eben, was wir schon befürchtet haben, dass eben diese Ausstrahlungswirkung der wirkmächtigen Worte und Ideologie, die Reichsbürger und Rechtsextremisten hier in die Querdenkerszene hineinstreuen, eben übergreifen und im Grunde dazu führen, dass die Lage weiter eskaliert und neben bürgerlichem Ungehorsam, Pöbeleien und Gewalttaten eben jetzt leider auch möglicherweise die nächste und höchste Eskalationsstufe dazugekommen ist, nämlich ein Mord.
In Ida Oberstein bleiben die Trauer und das Entsetzen über eine Tat, deren Aufklärung ganz Deutschland sicherlich noch länger beschäftigen wird.
Ja, wir wollen das vertiefen mit dem Publizisten Olaf Sundermeier, der sich viel beschäftigt hat mit Extremismus auch innerhalb der Querdenker-Szene. Guten Abend, Herr Sundermeier.
Hallo, guten Abend, Frau Mejoska.
Ja, der Verfassungsschutzpräsident von Thüringen, eben haben wir ihn gehört, Stefan Kramer, er hat gesagt, es war nur eine Frage der Zeit, bis ein Mord geschehe. Haben auch Sie so eine Tat befürchtet?
Da war jederzeit mit zu rechnen. Das ist im Prinzip seit Monaten im Prinzip klar, den Sicherheitsbehörden, auch den Beobachtern dieser Szene, die sich da intensiv mit beschäftigen. Wir haben gerade zu dem Tatmotiv gehört, den Oberstaatsanwalt, der sagt, der Täter wollte ein Zeichen setzen, weil diese Corona-Situation ihn in die dahin gebracht hat, nur noch diesen einen Ausweg zu kennen. Das ist genau die Argumentation, aus der in der Querdenken-Szene Legitimation gezogen wird für Gewalttaten, auch für Aggressivität, die wir auf Demonstrationen erleben, die man im Internet erlebt, die man bei Bedrohungsszenarien erlebt gegen Politiker, Wissenschaftler und auch gegen Journalisten, dass man sich in einer Art Widerstandsrecht gesetzt sieht, dass Notwehrhandlungen legitimiert und Notwehr als Gewalt, wie in diesem Fall.
Die Corona-Situation entspannt sich ja vergleichsweise. Radikalisieren sich solche Leute auch, weil sie auf der Straße nicht mehr so wahrgenommen werden? Es gibt ja inzwischen deutlich weniger Demos.
Wir haben im vergangenen Sommer erlebt, dass sich dort eine Bewegung zusammengefunden hat bei den großen Demonstrationen in Berlin, an denen auch zahlreiche Rechtsextremisten mitgewirkt haben. Diese Bewegung ist inzwischen auseinandergefallen, reduziert sich auf einen radikalen Rest. Das sehen wir seit rund einem halben Jahr bundesweit. Und in diesem radikalisierten Rest sind Gewalttaten, ist Aggressivität etwas, ein wachsendes Momentum, das sich jederzeit würde entladen können auf eine Art und Weise, wie wir das jetzt in Ida Oberstein erlebt haben. Das wird nicht die letzte Gewalttat sein aus dieser Szene. Wir haben in jüngster Vergangenheit Molotow-Cocktails gegen Impfzentren gesehen, erlebt. Wir haben erlebt, wie Schulen, in denen mobile Impfteams unterwegs sind, unter Druck gesetzt werden. Wir sehen, dass Politiker im Wahlkampf von Menschen aus dieser Szene angefeindet, bedroht, teilweise angegriffen werden. Insofern ist es jetzt eine höchste Alarmstufe für die Sicherheitsbehörden, diesen radikalen Rest wirklich ernsthaft zu nicht nur zu beobachten, sondern auch mit rechtsstaatlichen Mitteln zu bearbeiten.
Ich würde gerne noch ein bisschen mehr über die Sprache reden. Die Querdenker-Szene spricht im Netz über einen dritten Weltkrieg, in dem man sich aktuell befinde und gegen den man sich verteidigen müsse. Sie haben auch gerade schon über Notwehr geredet. Man sieht sich praktisch im Widerstand. Wie gefährlich ist das?
Die Argumentation ist, wenn von der Corona-Diktatur die Rede ist, und das ist die zentrale Verschwörungserzählung dieser Bewegung, also die Corona-Diktatur angeführt von der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung, setzt die Bevölkerung, und man sieht sich als das Volk, in ein Widerstandsrecht, das man mit dem Grundgesetz argumentiert, also Artikel 20 Absatz 4, wonach dann jeder Bürger im Prinzip aufgerufen ist, sich dagegen zu Wehr zu setzen. Und dieser Verschwörungsglaube ist so stark verinnerlicht, auch durch diese Argumentation, die über das Internet, die über Redebeiträge, teilweise über Parteien wie beispielsweise der AfD im Deutschen Bundestag und in vielen Landtagen, auch in Publikationen dieser Szene, quasi mantraartig immer wieder eingespült wird in diese Szene. Und inwieweit das verfängt, hört man in dem erklärten Tatmotiv dieses Mannes, der dort in Idar-Oberstein diesen Studenten erschossen hat.
Könnten in dieser Szene Terrorstrukturen entstehen? Könnten solche Leute richtig abdriften in einen neuen Terror?
Diese Gefahr besteht auf jden Fall. Wir haben auch Analogien zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise, als wir ja auch Radikalisierungsentwicklungen dort beobachten konnten, bis hin zum Mord an Walter Lübcke, den Kasseler Regierungspräsidenten. So etwas sehen wir jetzt in vergleichsweise beschleunigter Art und Weise. Wir sehen dort eine Blitzradikalisierung, die auf jeden Fall zu Parallelstrukturen führen können. Wir haben zahlreiche Bundeswehrsoldaten, ehemalige Veteranen, auch Reservisten, die sich im Umfeld dieser Querdenkenszene nachweislich dort radikalisiert haben, sich immer wieder treffen, die sich auch lossagen von den Institutionen der Bundesrepublik Deutschland. Und da ist jetzt äußerste Wachsamkeit geboten seitens der Sicherheitsbehörden, tatsächlich diese Terrorgefahr richtig einzuschätzen.
Beunruhigende Analysen von Olaf Sundermeier. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Zu den Feinden der sogenannten Querdenker gehört auch die Wissenschaft. Denn auf ihren Erkenntnissen beruhen die Regeln des Staates, die ihnen so verhasst sind. Dabei haben Forscherinnen und Forscher gerade in dieser Pandemie Großes vollbracht. Denn sie entwickelten viel schneller als erwartet einen rettenden Impfstoff. Einen sogenannten mRNA-Impfstoff, der den Körper aktiviert, selbst das Virus zu bekämpfen. So ein Vakzin haben die Gründer von BioNTech, Ugur Şahin und Özlem Türeci, produziert. Doch das wäre ohne die ungarische Biochemikerin Katalin Karikó nicht möglich gewesen. Denn sie hat schon vor Jahrzehnten an mRNA-Verfahren geforscht und trotz Skepsis von Kollegen immer daran geglaubt. Alle drei werden jetzt mit dem renommierten Paul-Ehrlich-Preis ausgezeichnet. Sebastian Kisters.
Wer von Katalin Karikós Leben in aller Kürze erzählen will, ist vielleicht überrascht. Warum sie auch über Schokolade reden möchte, erklärt sie dann. Schokolade gönne sie sich in besonderen Momenten, wie jetzt. Paul-Ehrlich-Preisträgerin, sie ausgerechnet. Katalin Karikó, geboren in Ungarn. Ein Mädchen, das Pflanzen und Vögel liebt. Später Biologie studiert und dann in ihrer Heimat keine Zukunft mehr sieht. Katalin Karikó geht in die USA. Erst läuft es gut an Universitäten dort, dann gerät sie aufs Abstellgleis. Ihr Forschungsfeld mRNA führe zu nichts. Sie forscht dennoch weiter gegen alle Widerstände, will heilen helfen. In den 25 Jahren an der Universität in Pennsylvania habe ich eine Liste gemacht mit 30 Krankheiten. Impfungen standen übrigens nicht drauf. 2013 trifft sie die BioNTech-Gründer, die sofort das gemeinsame Potenzial erkennen. Als die Pandemie heraufzieht, entwickeln sie zusammen einen mRNA-basierten Corona-Impfstoff. Katalin Karikós angeblich ziellose Forschung, die Grundlage. Heute wird Katalin Karikó international gefeiert, als Mutter der Corona-Impfung wie hier in Spanien oder als Frau, die die Welt vor dem Coronavirus schützt. Jetzt ist sie Paul-Ehrlich-Preisträgerin.
Oh mein Gott, ich kenne jemanden, der den Preis schon gewonnen hat. Ich habe darüber gelesen mit riesigem Respekt und jetzt realisiere ich, ich gehöre jetzt zu diesen Preisträgern. Das ist wie ein Schock.
Mit ihr ausgezeichnet werden die BioNTech-Gründer Özlem Türeci und Uwe Schein.
Bei uns dreien die wichtigste Rolle ist, dass man an etwas glaubt, auch zu einer Zeit glaubt, wo andere vielleicht sehr skeptisch sind und sehr viele Jahre investiert. Und wir haben natürlich auch ähnliche Verhältnisse. Wir kommen nicht aus Akademikerfamilien.
Gemeinsam wollten sie etwas erreichen. Erster Impfstoff und nun weiter mit der Krebsforschung. Krebskranken helfen, ihr Immunsystem durch eine mRNA-basierte Therapie trainieren, Tumorzellen gezielt zu attackieren. Aber gerade in dieser Pandemie, die noch nicht zu Ende ist, treibt Katalin Karikó noch etwas anderes um. Die Lücke zwischen dem Wissen der Öffentlichkeit und dem Wissen der Wissenschaftler ist groß. Wir Forscher reden ganz viel untereinander, aber zu wenig mit der Öffentlichkeit. Das müssen wir machen, das müssen wir lernen. Es gibt viele, die besser verstehen wollen, was wir tun. Warum brauche ich noch eine Spritze? Es gibt so viele Fragen und alle sind berechtigt. Jetzt wird aber auch gefeiert. Mit Schokolade statt Champagner haben ja noch was vor, die Preisträger.
Es war einmal an einem stürmischen, nebligen Novembertag im Jahr 1990, als diese damals noch weithin unbekannte Frau aus Templin-Brandenburg in den hohen Norden reiste, um für die CDU ihren Wahlkreis zu erobern. Das gelang ihr dann im Dezember auf Anhieb und 7 Wahlperioden lang blieb sie hier die direkt gewählte Abgeordnete. Die Fischer und ihre Frau. Dieses Bild von einem Foto ist fast so berühmt geworden wie die Frau selbst, die sich nun 31 Jahre später ein letztes Mal aufmacht, nach Vorpommern um Wahl zu kämpfen. Diesmal nicht für sich selbst, sondern für den, der ihr ins Kanzleramt nachfolgen soll. Über diese letzte schwierige Mission der Angela Merkel, Christine Schwietzer.
Stralsund, das Tor zur Ostseeinsel Rügen, Merkels Wahlkreis. Hier hat sie jahrzehntelang Wahlen gewonnen. Heute macht Angela Merkel Wahlkampf für Armin Laschet. Der Empfang ist allerdings ungemütlich. Es regnet, dazu Applaus und Buhrufe. Unter die CDU-Anhänger haben sich auch Kritiker von Merkels Corona-Politik gemischt. Die Kanzlerin ignoriert das. Merkel versucht, die Stimmung aufzuheitern.
Wenn du Bundeskanzler bist, lieber Armin Laschet, musst du unbedingt bei Tageslicht und Sonnenschein wieder hier herkommen. Das ist ganz
Merkel hat sich entschieden. Auf den letzten Metern stellt sich die Kanzlerin in den Dienst ihrer Partei und wirbt für Armin Laschet.
Und ich weiß, dein Bundeskanzler Armin Laschet würde den Kurs fortsetzen, dass wir ganz besonders Behörden hierher bringen in diese Region. Ein Bundeskanzler Armin Laschet würde den Kurs fortsetzen, gerade hier auch neue Arbeitsplätze anzusiedeln.
Lehrte in Niedersachsen heute Mittag, Schlange stehen, Olaf Scholz gibt Autogramme. Der Kanzlerkandidat der SPD liegt in den Umfragen nach wie vor vorn. Doch Scholz weiß, die Union sitzt ihm im Nacken. Deshalb Attacke auf den politischen Mitbewerber, das Thema Klimaschutz.
Die CDU-CSU bei der wichtigsten industriellen Modernisierungsaufgabe die wichtigste Herausforderung nicht begriffen haben und immer auf der Bremse gestanden haben, dann darf man ihr nicht die Führung dieses Landes anvertrauen.
Das Fernduell ist eröffnet. Wer gewinnt den Kampf ums Kanzleramt? Scholz ist noch nicht enteilt. Laschet bleibt auf Schlagdistanz. Der Kanzlerkandidat der Union will ein klimaneutrales Industrieland. Seine Attacke gegen Scholz in Stralsund klingt so.
Und wenn wir das schaffen, haben wir den besten Stahl, die besten Schiffe, die besten Autos auf der Welt. Und das ist etwas anderes als rot-grüne Verbotspolitik. Die wollen wir nicht.
In Lehrte stichelt Scholz gegen das bürgerliche Lager. Union und Liberale würden falsche Impulse in der Steuerpolitik setzen.
Wenn CDU, CSU und FDP jetzt vorschlagen, dass dringend mal Steuersenkungen notwendig sind für Leute, die so viel verdienen wie ein Bundesminister oder noch viel mehr. 30 Milliarden Euro pro Jahr, das ist unfinanzierbar, das ist unsolidarisch und das ist völlig aus der Zeit gefallen.
In Stralsund warnt Armin Laschet einmal mehr vor einem Linksbündnis.
Die Linke will den Verfassungsschutz abschaffen. Sie will die Bundeswehr schwächen. Sie will die Polizei schwächen. Wir wollen einen starken Staat, der Sicherheit für uns alle herstellt.
Die Argumente sind ausgetauscht. Wirklich Neues gab es in Niedersachsen und an der Küste nicht. Was sagen die Zuhörer?
Wir sind hier aus Nordrhein-Westfalen hier hochgezogen und darum ist uns Laschet ja sowieso bekannt und auch also beliebt.
Ja, ganz genau. Das ist kein Linker.
Herr Kanzler?
Ich werde die Grünen wählen, habe mich aber trotzdem informiert, was die Ziele der CDU sind.
Und in Lehrte, wie kam Olaf Scholz beim Publikum an?
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, was und wen ich wähle, aber Kanzler wird er auf jeden Fall können, davon bin ich seit heute überzeugt.
Wobei er jetzt meine Stimme nicht kriegen würde, aber ich denke, es wird reichen am Sonntag. Ja.
Wer kann besser, Kanzler, Scholz oder Laschet? Das Rennen bleibt auf den letzten Metern für Union und SPD eng.
Kurz vor Ablauf der Legislaturperiode hat der Paritätische Wohlfahrtsverband der scheidenden Bundesregierung ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Der Nachrichtenüberblick mit Susanne Daubner.
Viele der sozialpolitischen Ziele der Großen Koalition seien wenig ambitioniert gewesen oder völlig verfehlt worden, heißt es in dem Jahresgutachten des Verbandes. Die Armutsquote sei unverändert hoch. Jeder fünfte Rentner gelte mittlerweile als arm und viele Menschen müssten für die Wohnkosten inzwischen die Hälfte des Einkommens aufbringen. Nach einer mutmaßlichen Geiselnahme in einem Reisebus auf der A9 in Mittelfranken konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Laut Polizei gab es gegen 21.30 Uhr einen Zugriff. Nach einer Auseinandersetzung soll der mutmaßliche Täter die beiden Busfahrer als Geisel genommen haben. Alle übrigen Passagiere konnten nach Angaben der Polizei den Bus verlassen und befinden sich in Sicherheit. Die rechtsextreme Partei Der Dritte Weg muss Wahlplakate mit der Aufschrift "Hängt die Grünen" entfernen. Das hat das sächsische Oberverwaltungsgericht entschieden und damit ein Urteil der Vorinstanz aufgehoben. Die Plakate erfüllten den objektiven Tatbestand der Volksverhetzung, hieß es zur Begründung. Daran ändere auch ein kleingedruckter zweiter Satz nichts, der zum Aufhängen von Plakaten in der Parteifarbe des Dritten Weges aufruft. Die für November angekündigte Rücknahme der Einreiseverbote für Europäer in die USA verleiht Fluggesellschaften weltweit Auftrieb. Aktien europäischer Airlines gehörten zu den Gewinnern an den Finanzmärkten. Näheres jetzt von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Nach 20 Monaten Corona-bedingten Stillstands dürfen alle EU-Bürger ab November wieder in die USA einreisen. Bedingung: Sie müssen vollständig geimpft sein und einen negativen Corona-Test vorweisen. Für die Fluggesellschaften eine Riesenerleichterung, denn auf den Nordamerika-Routen verdienen sie das meiste Geld. Die Aktie der Lufthansa reagierte bereits gestern mit einem Kurssprung. Rund 6% hat sie in nur 4 Handelstagen zugelegt. Schon in den ersten Stunden nach der US-Ankündigung seien die Buchungen um 40% gestiegen, so die Lufthansa. Sie geht den Neustart mit 200 wöchentlichen Verbindungen in die USA an. Eine gute Nachricht auch fürs Personal, dass dadurch wieder deutlich mehr eingesetzt werden kann.
Bei der Parlamentswahl in Kanada hat die Liberale Partei von Premierminister Trudeau die meisten Stimmen geholt. Sie verfehlte allerdings ihr Wahlziel, die absolute Mehrheit. Trudeau führt derzeit eine Minderheitsregierung und ist auf Unterstützung der Opposition angewiesen. Vor dem Hintergrund guter Umfragewerte hatte er die Wahl um 2 Jahre vorgezogen und wollte künftig allein regieren. Allerdings ändert sich die Sitzverteilung im Parlament durch das Wahlergebnis kaum. Nach dem Vulkanausbruch auf der spanischen Kanareninsel La Palma ist das Gebiet von weiteren kleinen Erdbeben erschüttert worden. Lavaströme bewegen sich in Richtung Küste. Morgen sollen sie den Atlantik erreichen. Mehr als 180 Häuser sind komplett zerstört. Weitere Gebiete wurden evakuiert. Etwa 6000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Der Vulkan Cumbre Vieja war am Sonntag erstmals seit 50 Jahren wieder ausgebrochen.
Der Schriftsteller Stefan Zweig war Zeit seines nicht allzu langen Lebens alles andere als ein Schwarz-Weiß-Denker, sondern Großmeister der psychologischen Erzählung. Menschen unter Zugzwang kamen immer wieder vor in seinen Geschichten und so nimmt es nicht Wunder, obwohl Zweig selbst gar kein guter Spieler gewesen sein soll,
dass dieses Brett in seinem letzten und berühmtesten Werk eine Schlüsselrolle spielt. Schach rettet dem Protagonisten darin einerseits das Leben, um ihn andererseits aber fast buchstäblich matt zu setzen. Nun kommt eine neue, große Verfilmung der Schachnovelle in die Kinos und Klaus Lescher hat sie gesehen.
Weißt du, woran ich glaube, Liebes? Solange Wien tanzt, kann die Welt nicht untergehen.
Ein Operettensatz so schön wie falsch. Nur Stunden später geht Bartoks Welt unter. Die Nazis marschieren in Österreich ein, seine Frau kann fliehen, er selbst wird im Hotel Metropol isoliert. Keine Bücher, keine Musik, keine Ansprache. Erst soll der Notar der Gestapo die Nummernkonten seiner adligen Klienten preisgeben.
Die Codes befinden sich hier drin.
Bartok schweigt, doch die Isolationsfolter treibt ihn an den Rand des Zusammenbruchs. Da entwendet er bei einer Vernehmung ein Schachlehrbuch. Endlich kann er sein Hirn beschäftigen. Mit der Besessenheit des Verzweifelten bringt er sich Schach bei, formt Figuren aus Brotresten, spielt gegen sich selbst.
Was macht jetzt schwarz?
Bartok flüchtet sich in die unendliche Welt des Schachs. Als er die Codes doch noch preisgeben will, fallen ihm nur noch Spielzüge ein. Die Gestapo lässt den zerrütteten Mann laufen, eine ziemlich unwahrscheinliche Wendung, schon in Stefan Zweigs Novelle. Mit gefälschtem Visum geht Bartok an Bord eines Luxusliners, der ihn in die USA bringen soll.
Your boarding card? Thank you.
Auf dem Schiff lauert neue Gefahr. An Bord befindet sich der amtierende Schachweltmeister, der die reichen Passagiere reihenweise matt setzt, bis Bartok gegen ihn antritt. Ein Duell, das die Dämonen der Vergangenheit weckt.
Schreiben Sie.
Schreiben Sie.
Regisseur Philipp Stölzel erzählt die Geschichte nicht linear. Wie beim Schach baut er Rochaden und verwickelte Rösselsprünge ein, schafft eine faszinierende, albtraumhafte Atmosphäre. Nur selten gerät ihm das zu plakativ. Für Stölzel überragt Stefan Zweigs Schachnovelle alle anderen literarischen Beschreibungen der Nazi-Jahre.
Weil Zweig eben schafft, die Furchtbarkeit dieser Zeit und das Bestialische in ein Bild zu bringen.
Stefan Zweig ist rechtzeitig vor den Nazis geflohen, gerettet hat ihn das nicht. Schachnovelle schreibt er in Brasilien, dort bringt er das Typoskript am 21. Februar 1942 zur Post. Einen Tag später nimmt sich Zweig gemeinsam mit Ehefrau Lotte das Leben.
Ab Donnerstag in den Kinos bleibt mir die Frage zum Schluss, wie wird das Wetter am Mittwoch, Donald Becker?
Ja, Mittwochmorgen, kalendarischer Herbstanfang und es wird eigentlich relativ noch erträglich. Wir schauen mal auf den Strömungsfilm. Es gibt schon einen Orkan, aber der liegt weit im Norden, zieht an uns vorbei. Aber wir sehen, dass das Sturmfeld dann doch mal in unsere Richtung vorankommt, zumindest den Norden erreicht und Deutschland so ein bisschen zweigeteilt hinterlässt. Das heißt, im Norden natürlich dann auch feuchtere Luft und auch Regenfälle. Wir können mal die Isobarenkarte anschauen für morgen, also die Wetterkarte. Da sehen wir sehr schön hier diesen Orkan. Wie gesagt, weit weg. Kaltfront kommt später dann von Norden herein. Es wird sich auch ein neues Tief noch bilden. Aber worauf man auch noch hinweisen muss, morgen besteht wirklich akute Unwettergefahr auf den Balearen und weiter in Richtung Westen, in Richtung Ostküste von Spanien. Dort kann es wirklich dann heftige Gewitter geben. Jetzt zurück zu unserem Wetter. Relativ ruhig die Nacht. Im Westen und im Süden meist nur gering bewölkt mit Nebelfeldern. Im Osten ziehen dann dichte Wolken mit Regen. Auch morgen im Tagesverlauf weiter in Richtung Bayerischer Wald. Dort wird aber der Regen dann aufhören in Niederbayern. Und zum Nachmittag sieht man dann auch schon, wie die Aufheiterung tendenziell von Norden und von Westen her immer mehr zunehmen. Also morgen im Tagesverlauf Wetterbesserung. Die tiefsten Temperaturen gibt's dort, wo die Sterne am längsten funkeln, nämlich im Süden. Teilweise 3 Grad dort, wo sehr viel warmes Ost- und Nordseewasser sehr nah ist, kaum unter 13 Grad. Die Höchsttemperaturen morgen im Westen immerhin 20 bis 21 Grad. Dort, wo die Sonne es schwer hat, bleiben wir so bei 14 bis 16 Grad maximal hängen. Jetzt kommen wir zum Trend. Am Donnerstag dann kommen diese quasi Ausläufer dieses Orkans im Norden an. Das heißt, schwere Sturmböen an der Küste. Ziehen auch hier mal ein paar dichtere Wolken entlang mit Regen. Maximal 15 Grad Richtung Süden immer schöner. Im Südwesten sogar 24 Grad und ähnlich wird es am Freitag. Das heißt, es gibt im Norden und im Osten zwar anfangs noch dichte Wolken mit etwas Regen, der im Tagesverlauf abzieht. Im Süden ändert sich nichts. Dort bleibt es einfach nur sonnig. Nach Nebelauflösung wird es tagsüber 24 Grad warm.
Vielen Dank, Donald. Und hier geht's jetzt weiter mit der in der Talkshow heute unter anderem mit Boris Herrmann und Florian Schröder.
Um 0.50 Uhr meldet sich Anna Planken heute mit dem Nachtmagazin und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dann.